Sinnplauderei. Der unterhaltsame Podcast mit Wirkungskraft für Unternehmerinnen, Unternehmer und alle, die zuhören. Von und mit Nina Hartmann.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Nina Hartmann, ich bin Rechtsanwältin und Unternehmerin. Und gleichzeitig bin ich auch Podcasterin und Keynote-Speakerin. Und mich interessieren alle Themen rund um den Menschen. Menschen und ihre Geschichten, Menschen und ihre Unternehmen, Menschen und ihre Produkte. Und deswegen habe ich heute einen besonderen Menschen eingeladen. Svenja Tegtmeier. Wir kennen uns, weil ich in ihr Startup Size mit investiert bin. Svenja ist Gründerin, Technikfreak und sie wird uns gleich mal ein bisschen erzählen, was sie macht. Herzlich willkommen in meinem Podcast-Studio, liebe Svenja Tegtmeier.
Vielen Dank, Dina. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Wir beide haben uns schon länger nicht mehr gesehen. Wir sehen uns immer mal in Berlin. Ja. Genau, wir haben uns kennengelernt im November 2021, so um den Dreh. Da ging es darum, dass ihr Business Angels gesucht habt für euer Startup Size, S-A-I-Z geschrieben. Und so sind wir beide zusammengekommen und ich habe danach wirklich bei euch investiert. Und ja, jetzt sind wir schon eine Weile, laufen wir zusammen durch verschiedene Runden, so wie das so ist in der Startup-Welt. Und vielleicht, liebe Svenja, hast du mal Lust zu erzählen, was macht Size denn genau?
Genau, wir sind jetzt ein bisschen seit über 3 Jahren unterwegs und fast, wie du gesagt hast, schon die ganze Zeit quasi auch mit dir eine Unterstützung, also auch lieben Dank dafür. Size ist quasi Size mit AI, also Größe mit AI und darauf beziehen wir uns auf Klamottengrößen. Also wir sind in einer sehr interessanten Industrie, die eigentlich jeden von uns berührt. Jeden Tag sind wir unterwegs und wir arbeiten mit Fashion-Unternehmen zusammen, mit produzierenden Fashion-Unternehmen vorrangig jetzt gerade, gehen auch bald irgendwann mal in die Marktplätze, aber vorrangig gerade selbst produzierenden Fashion-Brands und versuchen da alles ums Thema Sizing und Fit zu optimieren und zu unterstützen. Und vor allen Dingen durch Daten und KI machen wir das. Also wir sind eine sehr holistische Lösung. Das bedeutet, wir arbeiten mit der gesamten Organisation zusammen. Also wir sind so eine Datenplattform eigentlich für alle Produktdetails, für alle Konsumentendetails, alles, was mit Dimensionen und Größen und Fit und Produktperformance zu tun hat. Und haben da ganz lustige Tools, die irgendwie dem Endkonsumenten helfen, aber gehen auch richtig rein in die Produktion, wie kann man bessere Klamotten sozusagen herstellen, was natürlich für die Brand gut ist, dass die nicht so viel Geld verliert, aber auch für unseren Planeten, dass nicht 40% aller Produkte immer im Müll landen oder verbrannt werden. Das ist im Groben, wo wir unterwegs sind und in welcher Industrie wir servicieren.
Ja, ein spannendes Betätigungsfeld und ich habe immer gesagt, was hinten raus PayPal ist, das soll vorne raus Size sein. Also jeder, der irgendwie Klamotten bestellt, soll eigentlich vorher erstmal den Size-Button drücken, um zu verstehen, in welcher Größe er dieses Produkt am besten bestellt. Willst du da vielleicht mal drauf eingehen, wie kann man denn die eigene Größe überhaupt feststellen, ohne mit dem Maßband die ganze Zeit an dieser Produkttabelle, die es ja da bei vielen Produkten gibt, rumzuhandwerken und sich selbst ausmessen zu müssen, jedes Mal neu.
Genau. Also das Ganze, wie das bei uns funktioniert, wir nehmen sehr detaillierte Daten von der Brand. Also wir wissen wirklich bei jedem Produkt, wie das designt hätte werden sollen. Und wir wissen auch, wie das aus der Produktion herausgekommen ist, wenn die Brand diese Daten zur Verfügung hat. Das heißt, wir haben ein unglaubliches detailliertes Produktwissen. Und was wir dann versuchen zu machen, ist eigentlich auf der PDP, also wenn du ein Produkt shoppst im Onlineshop vorrangig, wir gehen jetzt auch in ein paar Offline-Projekte rein, aber vorrangig gerade im E-Commerce, im Onlineshop, wenn du sozusagen mit einem Produkt interagierst, versuchen wir da überall Produktinfos zu pushen, damit du eine bessere Entscheidung treffen kannst. Das machen wir über verschiedene Tools. Wir haben ein Tool, das nennen wir Nudge. Da steht dann einfach das Feld kleiner, Feld größer aus zum Beispiel. Oder halt unser Size Recommender, das ist so unser beliebtestes Produkt, das ist auch unser erstes Produkt. Und da kann der Endkonsument quasi, ohne sich auszumessen, einfach mit Größe, Alter, Gewicht. Und dann kann man seit neuestem da so einen coolen Avatar, so ein bisschen Sims-mäßig spielen, seine Body Shape so ein bisschen nachbauen. deinen Bauch ein bisschen größer machen, ein bisschen kleiner machen und so weiter. Und kriegt dann für dieses spezielle Produkt eine Empfehlung, wie wir den Körper sozusagen abschätzen und was aber mit den detaillierten Produktdaten zusammenpasst. Also dann steht da, für diese Bluse bist du die perfekte Größe M, weil übrigens das Produkt fällt ein bisschen kleiner aus, deswegen würden wir dir hier ein bisschen größer empfehlen. Und wenn du aufs nächste Produkt gehst, steht da, hier bist du zum Beispiel eine S. Dieses Produkt fällt normal aus und wir würden dir dann eine normale S empfehlen. Also wir versuchen da bei jedem Produkt sozusagen das Spielfeld ein bisschen umzukippen, weil jetzt gerade nimmt man ja sehr oft die Größe als statisch da. Viele haben das Empfinden, dass Größen, dass Fashion-Größen irgendwie etwas sehr Festes ist, was leider nicht so ist. Also ständig geht was falsch in der Produktion oder auch einfach Brands sind super unterschiedlich, wie Sachen ausfallen. Jeder kennt das bestimmt, dass man irgendwie von derselben Brand alles Mögliche an Größen im Kleiderschrank hat. Die ein bisschen besseren Brands kriegen das ein bisschen konsistenter hin. Aber genau das versuchen wir halt auszugleichen. Also, dass der User auch sieht, so, hey, das kommt nicht auf dich drauf an, sondern es ist einfach, das Produkt fällt in diesem Fall echt ein bisschen anders aus und versuchen da so viel Infos wie möglich reinzudrücken. Und das ist natürlich für den Endkonsumenten angenehm, weil hoffentlich muss er ein bisschen weniger retournieren. Und für die Brands sehr angenehm, weil Leute retournieren weniger und sind sich sicherer im Einkauf. Und das hat deswegen sehr gute Effekte für die Brands.
Mhm. Ja, das Retournieren macht die Sache teuer für die Hersteller und für die Umwelt ist es natürlich eine Katastrophe, weil die Sachen dann mehrmals hin und her transportiert werden, was den CO2-Fußabdruck natürlich sehr erhöht.
Genau. Das ist also für alle Seiten nervig, auch was zu bestellen, auch für die Loyalty auch. Also natürlich auch erst die Umwelt und die Retouren, aber auch selbst im Kaufverhalten, wenn man eine Brand hat und da irgendwie eine schlechte Erfahrung hat, verliert man auch sehr viele Konsumenten für eine lange Zeit, wenn man da erstmal eine schlechte Erfahrung mit dem Fit gemacht hat im ersten Produkt und so. Also Sizing und Fit auf ganz, ganz vielen Ebenen. Es ist quasi für eine Marke ja deren Product-Market-Fit, ne? Also wie gut bediene ich wirklich eigentlich meine Konsumenten? Und da versuchen wir dann zu optimieren. Und ich glaube, das ist das super Spannende, weil wir haben halt dieses Frontend, also da, wo der End-User halt auch mit interagieren kann. Aber dann nehmen wir sozusagen die Daten und versuchen, das den Brands auch näher zu bringen. So, wie gut passt das eigentlich? Und was können wir systemisch noch besser machen, damit eure Kunden sich wohler fühlen, damit sie einfach besser in die Klamotten passen? Und damit hat man dann wieder Retouren retourniert, dauerhaft. Und natürlich dann auch die ganze Überproduktion und so weiter. Also da geht das dann auch noch in andere Schienen rein von der Effizienz.
Mhm. Und du sprichst jetzt von S und M und L und so weiter. Es gab früher ja immer 36, 38, 40, 42 und so. Was ist jetzt da gängig am Markt? Mit was habt ihr mehr zu tun?
Alles, also bei das sind Sizing Systems, die bedienen wir alle. Also alle Sizing Systems, die es so gibt unter der Sonne. Und da gibt es auch noch immer nach wie vor ganz, ganz viele. Also das, was du, die 34 bis 42 bis 44, 46, das sind die typischen EU-Sizes, nennen sich die. SML ist ein bisschen mehr international. Und du hast natürlich noch deine Jeans-Sizes, wo du deine 33/34er Länge und so weiter hast. Hast du noch deine bei den Herren auch noch die 40er bis 54er und so weiter und so fort. Viele Brands denken sich da was ganz Wildes aus mit Kragenweiten, hast du dann noch die 40, 41, 42, 43. Also Sizing Systems, ich glaube, was wir in unserem System haben, sind bestimmt mindestens 12 verschiedene Systeme. Mhm. Also da denken sich viele auch kreative Sachen aus, die wollen dann komplett ihre eigenen Zahlen machen, ihre eigenen Buchstaben machen, weil eigentlich auch nicht eine doofe Idee, weil dann hat man zumindest kein Vorempfinden von der Größe so ein bisschen. Aber ja, da gibt es viele kreative Ansätze.
Ja, okay. Das ist natürlich dann auch herausfordernd für euch, genau. Jetzt macht ihr das Sizing-System, aber ihr macht auch auf der anderen Seite, ihr beratet auch Unternehmen, welche Größen die Kunden eigentlich auf dem Markt haben. Und das ist natürlich auch spannend, weil du kannst dann als Firma auch deine Ausrichtung auch danach gucken, wie sieht denn der Markt eigentlich aus? Was hat denn der Markt für Figuren? Erzähl vielleicht darüber mal ein bisschen was.
Genau. Und das ist halt so ein bisschen, oder nicht so ein bisschen, das ist unsere große Vision halt auch für die Industrie, weil es klingt auf den ersten Blick, glaube ich, viel so mit Sizing und Fit und Konsumerinteraktion und so weiter, klingt so ganz niedlich, aber die Fashion-Industrie ist auch eine 500-Trillionen-Euro-Industrie, die die zweit-most-polluting-Industrie auch ist, also sehr, sehr verschmutzend, sehr viel CO2. Und da diese ganzen Themen über Überproduktion und Retouren und Ineffizienzen, die werden halt vor allen Dingen durch Big, also wir glauben, ein Riesenhebel wird sein und sehen wir jetzt auch schon in den ersten Resultaten, da wirklich Big Data insgesamt zu benutzen, um den ganzen Datenlauf überhaupt viel zirkulärer zu machen. Also wirklich die Konsumenten so ein bisschen wie im 18. Jahrhundert eigentlich wieder mit reinzunehmen. Im 18. Jahrhundert hattest du auch irgendwie deinen einen Tailor, der deine Klamotte da für dich geschneidert hat. Und heutzutage gibt's kaum, also es gibt keine Standards, es gibt keine Daten, es wird wirklich aufs Blaue drauf losproduziert sozusagen, weil einfach nichts zur Verfügung ist. Und da wirklich diese massenhaften Daten zur Verfügung zu stellen, das sehr schnell und effizient und kostengünstig, das ist halt der Trick auch, glaube ich, weil wir das jetzt durch AI und Big Data sehr, sehr günstig machen können. Weil sonst hat Fit und Sizing ist unglaublich teuer. Guten Fit hinzukriegen, gute Passform hinzukriegen, muss man unglaublich oft samplen. Also man bestellt ein Produkt, man lässt das herstellen von der Fabrik, es kommt zurück, man macht Anpassungen, man macht es nochmal, das dauert unglaublich lange und es ist unglaublich teuer. Und damit diesen ganzen Prozess können wir sozusagen unglaublich doll beschleunigen, weil wir wirklich sagen können, eure durchschnittliche S, eure durchschnittliche 34 in Italien sieht so aus mit dieser Brust, mit diesem Brustumfang. In Deutschland sehen die so aus. Überlegt euch vielleicht in Italien ein bisschen anders zu nennen. Oder für die USA habt ihr gerade kein komplett separates Sizing System, aber strategisch würde es Sinn machen, die Gradierung, so nennt man den Sprung von S auf M auf L, das ist ein Gradierungssprung in den gradierten Maßtabellen, das ist das, was man in der Herstellung benutzt, dass man die wirklich komplett umstellt. Und das ist halt, glaube ich, so dass der große die große Hoffnung oder das große, was wir wirklich in der Industrie komplett revolutionieren können eigentlich, weil diese Daten gibt es bisher nicht und so wird bisher nicht produziert und wir wollen halt wirklich den Konsumenten wieder mit reinnehmen in die Produktion und genau andersrum halt auch alle Produktionsdaten und alle Produktdetails wieder dem Konsumenten geben und damit halt die ganze Datenebene viel, viel enger zusammenschnüren und damit ist übrigens auch alles, was in der Zukunft, wo jetzt auch viel drüber geredet wird, an Hyper-Personalization mit AI, ne? Also du kannst, ein Agent wird dir irgendwie einfach sagen können, was du brauchst und wird dir von den Lippen lesen, was du haben möchtest in den nächsten paar Jahren und so weiter. Das ist halt alles und wird alles nur möglich sein mit unglaublich guten, organisierten Daten über Konsumenten und Produkte. Und das ist halt echt da, wo Size quasi als Datenplattform viel mitschwingt.
Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich ja mal eine Damenschneiderlehrer gemacht habe bei Burda-Moden und dass wir dort auch immer diese Anproben hatten, weil wir haben ja die ganzen Sachen fürs Heft genäht. Also es wurde ja jedes Produkt dann, was im Heft abgebildet war, im Burda-Moden-Heft, wurde einmal genäht. Und das war eben ein Model. Diese Frau war eigentlich hauptberuflich den ganzen Tag in unserem Studio gestanden und alles wurde an ihr ausprobiert. Und ich habe damals sehr, sehr interessiert diesen Film über Anne Burda gesehen, wo sie damals für das Heft nochmal, ich glaube, 1500 Frauen oder so vermessen hat, um zu gucken, wie sind denn die Frauen jetzt mal im Umkreis hier von Offenburg, aber wie sind denn die Frauen eigentlich gebaut, weil für die müssen ja die Klamotten passen. Nicht für irgendwen, der Model ist oder so, sondern für die Frauen, die da draußen rumlaufen und da halt zu schauen, was gibt es da für Unterschiede und so, das ist hochspannend und toll halt auch, wenn man was bestellt und es passt dann auch und man sieht gut drin aus.
Ja. Genau, und ich finde auch die Geschichte unglaublich spannend und das ist tatsächlich, also deswegen finde ich, ich gucke dem regelmäßig mal den Film, weil das ist eigentlich, was wir heutzutage mit KI und Big Data machen, ist quasi so ein Ansatz. Wie kriegen wir wirklich, für wen produziert ihr hier eigentlich wirklich und wie kriegen wir die Frauen in unserem Umkreis quasi vermessen und das machen wir halt einfach, und ich glaube, das ist super, super spannend, weil es 2025 ist, machen wir das auf einem heftigen, globalen, auf einer super globalen Plattform. Also wir machen das für zig riesige globale Brands. Wir haben über 300 Millionen Menschenkörper schon in unserer Database, die wir vermessen haben. Wir haben schon über 200.000 Produkte durchanalysiert. Monatlich laufen ungefähr 60.000 Produkte durch unsere Pipelines. Also das ist schon sehr, sehr spannend heutzutage mit der Technologie, dass man das halt in demselben Stil quasi so komplett auf die Masse jetzt halt theoretisch machen kann. Und ich glaube, das wird auch auf jeden Fall die Fashion-Industrie komplett verändern, einfach was Technologie heutzutage kann. und auch verändern sollte, meiner Meinung nach.
Das ist echt cool und wir beide sind mittendrin. Also ich freue mich so, dass ich bei euch investiert habe und dass wir ja so toll zusammenarbeiten und eben auch in den Gesellschafterversammlungen. Ich finde es immer wieder spannend. Ja, echt super. Also ich habe mal aufgeschrieben von eurer Webseite, ja. Ihr verbindet durch Daten, also Datenverbindung zwischen Produkt und Kunde. Das ist so ein bisschen das, was ihr macht. Ja. Und ja, wie... Mal meine Frage an deine Geschichte. Du hast ja das mit der Marita zusammen, mit der Marita Sanchez. Ihr zwei habt seid die Co-Gründerinnen von Size. Ihr seid auch die Hauptgesellschafterinnen. Und wie kamt ihr auf die Idee, das zu machen?
Ja, unsere Geschichte fängt tatsächlich schon ein bisschen vorher an. Wir haben, Marita und ich haben gemeinsam studiert in London, unseren Master gemacht in 2016, 17. Und haben, kurz danach waren wir, ich war ein bisschen mehr unterwegs in Economics, Public Sector war irgendwie immer, ich komme ganz viel aus Econometrics, also Data Science und mathematisches Modellieren, habe da auch meinen Karrierenanfang gemacht. Aber dann tatsächlich haben Marita und ich in unserer Karriere, weil wir angefangen haben als sehr, ich habe relativ früh, ich glaube, ich bin 22 angefangen, im richtigen Corporate Job zu sitzen. Und wir fanden damals die Mode so schrecklich, die es gab. Wir fanden, also wir haben nichts gefunden, was irgendwie für eine also ich habe nur so diese ganzen sehr breiten, grauen Anzüge irgendwie gefunden. Und auch alles, was es irgendwie an Röcken oder Kleidern, die waren irgendwie alle bis Hälfte Wade runter und waren halt super altbacken. Und da haben wir in 2018 neben unseren also neben unseren normalen Jobs quasi angefangen, eine Fashion Brand zu gründen. Also wir sind richtig selber in die Produktion gegangen, haben da ein paar Jahre unsere Brand Sanguin hieß sie damals hochgezogen, haben wir hatten zum Schluss 5 Lieferketten, also haben wirklich in das Ganze, was alles das dazu gehört, in Indien haben wir produziert, in Portugal haben wir produziert, in Litauen haben wir produziert, hatten unsere ganzen Partner, haben nachhaltige Business Mode für die junge Frau quasi gemacht. Das war so das ganze Brand-Image, das war das, was wir aufgebaut haben. Und ich glaube, da dann super spannend, irgendwann habe ich, also ich hatte immer, ich habe, wie gerade schon erwähnt, einen Hintergrund in Data Science und ich habe angefangen quasi genau dasselbe, wir hatten genau denselben Painpoint, den alle unsere Kunden heutzutage haben. Wie entwerfen wir unsere Produkte besser? Wie kriegen wir das kommuniziert an den Endkonsumenten? Also da fing es eigentlich im Selbstbeispiel sozusagen, im Selbstexperiment fing es damals an. Und dann haben wir angefangen, Daten zu sammeln und angefangen, Daten zu analysieren. Und das waren sozusagen die allerersten Anfänge von Size. Und damals noch in der Brand halt drin. Und wir haben uns echt überlegt, so wie können wir das irgendwie als Software vielleicht auch auslagern, dass man das auch an andere, weil wir hatten damals andere befreundete Brands, so auch kleinere Brands, die irgendwie langsam gewachsen sind, so in unsere ähnlichen Kategorie da quasi. Und die haben uns gefragt, ob unsere Tools, unsere Data vielleicht auch für die was wäre, ob die das auch nutzen können. Und dann ging es halt langsam so los, vielleicht können wir anstatt diese eine Brand richtig effizient zu machen, unsere kleine, in Anführungsstrichen, Brand, die wir da selber gegründet haben, anstatt die richtig effizient und richtig nachhaltig und richtig datengetrieben machen, was ist, wenn wir das Grundkonzept von diesem Data-Konstrukt eigentlich rausnehmen und als Software verkaufen? Und da hat es, das war auch so ziemlich um den Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir uns quasi entschieden, Size komplett auszugründen. Wir haben es auch noch eine Weile nebenher beides gleichzeitig gemacht, aber Size hat quasi echt so ein bisschen sehr starkes Eigenleben entwickelt und ist halt super, super schnell sehr stark gewachsen und dann irgendwann war für die Brand irgendwie nur noch so ein Samstagsnachmittags ein bisschen Zeit und dann haben wir es jetzt mal, wir sagen immer pausiert, weil die Brand ist immer noch wunderschön, ich fand es hammerschön, woran wir gearbeitet haben, genau, und seitdem fokussieren wir uns hauptsächlich halt auf Size. Aber die Anfänge kommen wirklich aus einem Selbstexperiment, also wirklich da selber zu produzieren und selber diese Fragen zu haben. Und tatsächlich dann auch, ich habe bei den großen Brands angerufen, weil mich einfach mal interessiert hat, was die benutzen, weil ich war felsenfest davon überzeugt, dass es da Tools geben muss, dass die andere Daten haben, mit denen die arbeiten, um dann zu erfahren, dass die genau dieselben Methoden hatten wie wir als kleine Brand. Ich sagte, das kann ja nicht sein. Das ist ja völlig falsch. So, das kann ja nicht sein, dass wir hier alle irgendwie ins Dunkle produzieren und niemand eigentlich weiß, was die richtigen Daten wären oder wie man richtig produziert, bis es alles produziert ist und dann merkst du, dass du 50% Retouren irgendwie hast oder dass die Jacke nicht gut passt ab der Größe 40 und die einfach nicht mehr sitzt in den Schultern und das alles erst im Nachhinein sozusagen rausfindest. Genau, das war so ein bisschen unsere unsere Geschichte, wie wir tatsächlich hergekommen sind, also selber aus der Produktion heraus, was, glaube ich, auch unglaublich geholfen hat. Also die Algorithmen, so am Anfang ganz lustig, die waren halt komplett auf unsere Körper gebaut und komplett auf unsere Produkte. Also bis heute, beziehungsweise jetzt langsam sind die Recommender komplett umgestellt, aber in den ersten paar Jahren hat es auch echt sehr, sehr gut für Frauen funktioniert und auch deutlich besser für Frauen gerechnet am Anfang und für Frauenprodukte. Und gerade so Blazer und so haben halt am Anfang richtig, richtig gut gerechnet, weil das die Grundmodelle komplett auf diese Produktkategorie aufgesetzt wurden.
Ja, spannende Geschichte. Du hast zwischendurch mal auch in Kopenhagen studiert, oder? Habe ich das irgendwie falsch in deinem Lebenslauf in LinkedIn rausgelesen? Und du hast mal bei EY auch in der Unternehmensberatung gearbeitet, genau. Wenn ich das richtig gelesen habe. Oder sag mal so ein bisschen, wie kamst du überhaupt zu dem Thema?
Wie kam ich? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich glaube, es kam, also mein Background ist, glaube ich, sehr, ich habe schon ein paar Leben hinter mir. Ich habe relativ früh Abi gemacht und bin tatsächlich in die USA. Also meinen Bachelor habe ich in den USA gemacht. Ich habe 4 Jahre in Idaho gelebt, super random, irgendwo im Midwest. Und habe da tatsächlich Econometrics und sehr viel Public Sector studiert. Also ich war am Anfang, ich liebe Daten analysieren, ich liebe Big Data, ich finde das super, super spannend. Habe da halt vor allen Dingen Big Data auf Finanzmärkte und Wirtschaft getestet und analysiert. Bin dann für meinen Master, ich war zwischendurch auch noch mal in Mexiko, habe da auch in International Supply Chain so ein bisschen gearbeitet, aber dann nach den USA bin ich nach Kopenhagen gegangen für meinen Master und nach London, da wo ich Marita auch kennengelernt habe, also habe in London und in Kopenhagen meinen Master gemacht und habe da noch mal eine ähnliche Richtung studiert und habe tatsächlich meinen Karriereanfang bei den Vereinten Nationen gemacht. In Panama. Also ich habe richtig im Public Sector eigentlich studiert und auch angefangen und habe da auch unglaublich viele Supply Chain Analysen gemacht, also ganz viele Lieferketten. Auch bei der UN war ich in Panama, ich war da bei der Agentur für Risiko, also unglaublich, da Lieferketten ist ein Riesenthema mit Hurricanes und Tsunamis und was weiß ich, wie die globalen Lieferketten halt abreißen können, wenn natürliche Desaster passieren oder auch Pandemics und so. Also in der Agentur habe ich gearbeitet und da so ein Private Sector Analyse eigentlich gemacht. Und da ist ganz lustig, das Thema hat sich immer wieder so ein bisschen wiederholt. Aber da habe ich schon verschiedene Industrien analysiert. Und da ist schon immer Fashion, hat sehr, sehr lange Lieferketten und sehr, sehr soziale Lieferketten. Also im Durchschnitt, bis ein T-Shirt beim Endkonsumenten ist, haben das 20 verschiedene Hände bearbeitet. Und da waren halt auch immer Fashion, war unglaublich eine hohe Risikobehaftung. Unglaublich globale Supply Chains, unglaublich lange Supply Chains, unglaublich langsame Supply Chains. Und ich bin danach zu EY in die Unternehmensberatung, habe ein bisschen Private Sector gemacht, also auch da irgendwie mal ins Finanzwesen reingeguckt und in Restrukturierung und so weiter, also auch mal irgendwie eine ganz andere Nummer. Aber dann auch wieder ins Economics, also man hat mich nicht so lange vom Public Sector irgendwie ferngehalten. Und da habe ich auch am Lieferkettengesetz zum Beispiel mitgearbeitet fürs Kanzleramt oder ich habe Projekte gemacht für die EU-Kommission und auch wieder viel Lieferketten. Und deswegen war Fashion immer wieder so ein Thema an allen Projekten, an denen ich gearbeitet habe, bis dann irgendwann Marita und ich Urlaub, das war tatsächlich, wir haben Urlaub gemacht in Taiwan, wo wir uns entschieden haben, diese Brand zu gründen und einfach mal nebenbei zu probieren. Aber ich glaube deswegen, weil ich diese ganzen Analysen gemacht habe, war es eigentlich aus einem sehr, ich bin aus einem sehr Entwicklungs- und CO2-Aspekt bin ich unglaublich interessiert, Fashion besser zu machen, weil ich glaube, das ist ein unglaublicher Hebel für unsere Gesellschaft und für den Planeten, eine Industrie wirklich besser zu machen, die es erstens bitter nötig hat und wo auch noch unglaublich viele Möglichkeiten sind, weil man kann da sehr viel einfach noch deutlich besser machen.
Absolut. Ich glaube, Ernährung ist der größte Hebel und Fashion ist der zweitgrößte Hebel, um unseren Planeten enkelfähig zu machen.
Ja, genau. Und da es wird halt auch natürlich so die Klamotten weiterzugeben und so weiter und so fort. Alles, also da wird dann gehen ganz oft bei vielen, geht es dann an den Endkonsumenten, was auch immer, noch, also voll richtig. Ich glaube, alles, was man irgendwie machen kann, ist super. Aber ich glaube, was halt voll verrückt ist, und es gibt keine oder kaum, jetzt langsam fängt die EU an und auch Deutschland fängt an, ein bisschen zu regulieren, aber dass halt so viel produziert wird, was einfach nie getragen wird. Also es ist ja fast jedes zweite Produkt in der Industrie wird einfach weggeschmissen. Und das ist halt, also das ist ja völligst wild. Wenn man das alleine schon mal wegmachen kann, dann macht man die ganze Industrie quasi doppelt so gut. Und kein Endkonsument hat sein Verhalten quasi geändert. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Ansatz, wo wir glauben, dass man halt unglaublich viel Effizienz rausholen kann. Was übrigens, da muss eine Brand keinen Nachhaltigkeitsgedanken rantun, weil das für die auch einfach Margin Improvement sind und ein riesiger Business Case. Also die muss man meistens, wir reden auch nicht oft über Nachhaltigkeit mit unseren Kundenpartnern, nicht weil es, sind bestimmt auch mal interessiert, aber weil es halt auch einfach ein riesen Business Case ist. Also es ist eigentlich ein ganz schöner Win-Win, dass man da irgendwie auf allen Seiten hoffentlich sehr viel Effizienz steigern kann.
Mhm. Ja, ich glaube, beim Fleisch wird 40% des produzierten Fleisches weggeschmissen. Also das ist echt irre, wenn du dir bedenkst, dass das ja auch wahnsinnig, da werden ja wahnsinnige Ressourcen an Wasser, Wald, Rodung, Futtermittel, Düngesachen und so weiter für diese Viehproduktion wird in die Hand genommen und dann wird 40% einfach weggeschmissen. Und wenn du sagst, ungefähr 50% im Fashion-Bereich, ich habe gehört, in Afrika gibt es ganze Regionen, wo bergeweise Klamotten sind, und ich habe auch schon von Startups gehört, die aus diesen Klamotten dann irgendwelche Plastikprodukte machen wollen, also dieses Recycling der Klamotten. Mhm. Also es ist ein Irrsinn, und ich glaube, Sparsamkeit, also Kostensparsamkeit im unternehmerischen Alltag ist natürlich immer sinnvoll. Mhm. Und da muss man halt schauen, wie kriegt man es hin, weniger zu produzieren und halt die Sachen, die man produziert, dann auch beim Endkunden so zu platzieren, dass er sie halt auch mag, dass sie passen und dass er sie halt auch behält. Und da seid ihr ja jetzt auch unterwegs, ja. Ich hab auf eurer Webseite gelesen, ihr wollt, euer Ziel ist es, die weltweit größte Modedatenbank zu erstellen. Und ihr seid jetzt schon ein riesig großer Datenpool, der dort immer weiter wächst. Daten sind ja gigantisch, auch zum Verkaufen. Es ist ja auch ein Geschäftsmodell, diese Daten zu haben. Und das finde ich auch spannend. Und ihr seid ein sehr gut laufendes Startup. Also es gibt ja Startups, ich habe ja mehrere Investments und da sind ja nicht alle gut gelaufen. Das ist ja auch typischerweise so. Es ist ja auch Risikokapital. Aber bei euch läuft es gut. Ihr braucht jetzt eine Weile kein Geld mehr. Ihr seid ganz gut unterwegs. Ihr habt schon laufende Einnahmen. Willst du mal so ein bisschen erzählen, wie findet ihr denn eure Kunden und überzeugt eure Kunden? Wie sieht denn euer Preismodell aus, wenn du darüber offen sprechen möchtest? Und wie viele Angestellte habt ihr? Das würde mich mal jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast interessieren.
Ja, voll. Vielleicht mit dem Einfachsten gestartet. Wir sind jetzt gerade noch ein Team von 12 Leuten. Also wir sind auch da für die Daten, zu denen ich gleich komme, also unglaublich effizient, glaube ich, in dem auch, wie wir automatisieren, was wir an Daten durchlesen und so weiter. Hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, was da ungefähr für Datenmassen dahinter stehen. Aber sind noch sehr effizient aufgestellt, was glaube ich auch, wir stellen auch gerade noch ein bisschen ein. Genau, also so ein paar Eckdaten. Wir haben jetzt insgesamt schon fast über 4 Millionen geraced, also sind sehr gut privat gefundet mit VCs, wie du gesagt hast, du warst in der allerersten Runde, in einer kleinen Angel-Runde dabei, danach hatten wir eine Pre-Seed, jetzt haben wir gerade eine Seed letzten Juni geclosed und jetzt sind wir mal zweieinhalb Jährchen auf jeden Fall mal gut, je nachdem wie sparsam wir sein wollen und wie viel wir in Wachstum stecken wollen sozusagen. Wir sind in Deutschland tatsächlich schon Marktführer, also wir sind in Deutschland im Summe von unseren Kunden, von der Revenue sind wir die größten so Sizing Solution Players und sind da schon im Market Leadership, was natürlich sehr, sehr cool ist, und arbeiten in Deutschland mit allen möglichen Großen, also mit S. Oliver, Jack Wolfskin, Marco Polo. Überall kann man uns irgendwie auf den Seiten finden, machen viel auch so ein bisschen Sport oder Luxury und Premium, so ein bisschen mit Bogner zum Beispiel. Also auch alle möglichen Richtungen. Wir haben auch ein paar jüngere Influencer-Brands, so O'April oder so. Also wir arbeiten mit sehr vielen verschiedenen Firmen schon zusammen, gehen jetzt auch international sehr aggressiv los, hoffentlich mal bald mit auch echt ein paar großen Namen international, was gerade sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Und unser Pricing-Modell ist relativ klassisches SaaS. Also wir machen wirklich so Software as a Service. Wir haben einen Fixed Fee, die wir pro, also sehr modular aufgebaut, weil ich hatte ja vorhin schon erzählt, wir haben quasi so eine Data-Plattform, aber haben verschiedenste Tools, also nur der Recommender oder Analysen für Produktteams oder Analysen für E-Com-Teams. Also wir haben so Datenprodukte wirklich, die wir verkaufen. Wir haben aber auch diese Tools, die wir verkaufen. Und wir haben Kunden, die nutzen fast alle. Wir haben auch Kunden, die nutzen zum Beispiel nur eine Größenempfehlung und nichts von den anderen. Also es kommt immer drauf an, es ist komplett modular. Und ist aber Fixed Pricing, das ist immer noch für viele interessant, ob das so erfolgsbasierend ist oder nicht, weil man könnte ein paar von den Tools relativ gut erfolgsbasiert machen. Aber es ist Fixed Pricing, einfach monatlich, kommt auf die Größe der Kunden an. Also von Vertragsvolumina monatlich von ein paar hundert Euro bei den kleineren bis zu ein paar fünfstelligen monatlichen Beträgen ist da halt alles dabei. Aber definitiv ist Size, oder wir arbeiten sehr viel mit großen Enterprise-Kunden zusammen. Also wir arbeiten echt gerne mit Kunden zusammen ab so einem Umsatzvolumen von 500 Millionen pro Jahr. Auch gerne ein bisschen in die Milliarden rein. Also da machen halt einfach diese Big-Data-Sachen unglaublich viel Sinn. Davor ist es immer so ein bisschen bei diesen ganz, ganz kleinen Brands. Jetzt überlegen wir auch mal, ob das strategisch bald mal Sinn macht, mit den kleineren auch so ein bisschen mehr so eine ganz Self-Service-Lösung irgendwie zu machen. Aber jetzt gerade, so wie die Lösung jetzt gerade aufgebaut ist, ist es noch so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn das die ganz Kleinen nutzen. Deswegen sind wir gerade sehr, sehr stark spezialisiert auf große Enterprise-Kunden. Genau.
Ja, jetzt seid ihr zwei Frauen und ich bin ja unterwegs, um weibliche Gründungsteams zu unterstützen. Ja. So kamen wir ja auch zusammen über Encourage Ventures, ein toller Verein, der sich dort einsetzt. Und ihr seid zwei Frauen in der Fashionbranche und man denkt so, ja, Fashionbranche, da sind viele Frauen unterwegs, weil Mode, das interessiert ja Frauen. Aber so wie ich das bei euch mitbekommen habe, ist es gar nicht so, weil Mode, da sind auch richtig große Deals dabei. Da geht es um viel Geld und da sind wieder vor allem Männer unterwegs, oder? Wie, ja. Wie ist das?
Ja, ich würde auch sagen, sehr, sehr männlich. Wir arbeiten nachher auch viel mit Digital Teams, also da sind dann auch in den IT-Bereichen, in den E-Commerce ist sehr, sehr männerlastig auf jeden Fall noch. In den Produktteams ist es ein bisschen ähnlicher aufgeteilt, würde ich sagen, zwischen Mann und Frau, aber auch da leider, wie überall, kannst du dir schon vorstellen, unten an der Pyramide sind ein paar mehr Frauen unterwegs und die Welt, wenn man nach oben geht, desto weniger Frauen finden sich irgendwie wieder. Also da die ganzen, viel von den Decision Makers und so weiter sind sehr männlich. Also ja, wir sind in einer gut männlichen Branche unterwegs. Vor allen Dingen sind wir aber auch wir sind ja in der IT-Supplier sozusagen. Also wir arbeiten auch klar mit den End-Usern, das sind dann die Digital-Teams und das sind die Produkt-Teams. Aber für die ganzen Implementierungen und so weiter sind wir natürlich auch sehr viel in den IT-Teams unterwegs. Und die sind auch sehr männlich.
Und habt ihr das Gefühl, dass das ein Thema ist, dass ihr zwei Frauen seid? Werdet ihr ernst genommen oder habt ihr manchmal das Gefühl, ihr müsst erstmal noch beweisen, um ernst genommen zu werden?
Ja, ich glaube, es ist halt immer, ich glaube, natürlich wahrscheinlich schwingt da alles Mögliche mit. Also wir haben auch schon mal den einen oder anderen dummen Spruch gekriegt. Aber ich glaube, nach einer Weile kriegen wir da immer irgendwie den Respekt. Also wenn man da lange genug irgendwie auch gute Arbeit leistet, haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht, eigentlich hauptsächlich.
Ja, ihr seid ja auch beide sehr tough. Und ich sage ja auch immer, die Frauen sollen halt auch nicht so schnell aufgeben. Also ja. Es nützt ja auch nichts, wenn man so erwartet, dass es einfach alles schon super gleichberechtigt ist und so, sondern es geht halt darum, dass wir unseren Platz auch erkämpfen und uns da auch zeigen und sichtbar machen und halt mit unserer Kompetenz auch glänzen. Ja. Und das erlebe ich bei euch super. Und wir haben ja auch ein Cap-Table mit vielen Männern drin.
Aber auch unser Board, also ich glaube für für den Durchschnitt sind wir, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber ja, es sind natürlich auch immer noch ein paar Männer dabei.
Ja. Ja, und die sind ja super voll des Lobes für euch. Also das ist ja auch schön, dass ihr da so überzeugt. Und da freue ich mich natürlich als Business Angel auch sehr, dass ihr so überzeugt. Also von daher finde ich das super. Und als Women in Tech bist du natürlich auch nochmal so eine Sonderspezies, gell? Das ist ja auch noch selten.
Ja, da kriege ich auch oft die Frage, aber wer baut das denn wirklich oder wer ist denn da wirklich denn? Aber das, wie gesagt, ich glaube, wenn man denen dann zwei, dreimal zeigt, dass man doch irgendwie sehr gut mitreden kann, was da los ist, dann legt sich das auch sehr schnell. Aber auch vielleicht zu dem Thema ein kleiner Funfact, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, wir haben es das letzte Mal aus Spaß ausgerechnet. Letztes Jahr hat Size tatsächlich 2,5% aller Funding Sources sozusagen, alles Geld in Deutschland gekriegt. Von VC-Geldern. War nur Size, waren wir 2,5% vom ganzen Pott. Krass, oder?
Okay, Wahnsinn.
Ja, also erschreckend, weil ich wünschte, wir wären 0,02% irgendwie gewesen. oder 0,0002. Ja, es war für komplett weibliche Gründerteams. Das heißt, nach wie vor geht da nicht ganz so viel Geld an die ganz komplett weiblichen Gründerteams.
Ja, leider, ja. Ja, gut, wenn 97% des Kapitals durch Männer vergeben werden und wir kennen ja alle die Themen, inneres Patriarchat und Gender Bias und. Genau. Da ist natürlich für die Frauen noch nicht so einfach. Aber umso besser, dass ihr euch da bewiesen habt, dass ihr vorangeschritten seid und auch so tolle Role Models seid, da freue ich mich natürlich riesig. Und ja, auch, dass ich von Anfang an dabei war. Also wie wir da am Anfang Pitchen geübt haben und so noch ein bisschen, weißt du noch. Das war echt schön, weil ich jetzt muss ja nicht mehr viel machen. Jetzt bin ich da bei den Gesellschafterversammlungen und alles gut. Was mich noch gewundert hatte, wir haben ja in ein rein deutsches Unternehmen investiert. Ich habe ja noch eine befreundete Unternehmerin überredet, auch bei euch zu investieren. Ja. Und ihr wart ja deutsch, also du sitzt in Berlin. Narita sitzt in Österreich immer noch oder ist sie auch nach Berlin gezogen?
Ja, zwischen Wien und Berlin, ja.
Deutschsprachiges Team und plötzlich hatten wir dann halt in irgendeiner Runde dann die englischsprachigen Leute im Cap-Table drin und dann war klar, ja, jetzt machen wir die Sitzung alle auf Englisch und so. Ja, auch interessant. Ich meine, es sprechen ja auch viele Deutsche. Man kann auch immer mal was nachfragen, wenn man jetzt nicht jede Vokabel verstanden hat, aber so ändern sich die Themen, gell? Das war auch spannend.
Auch sehr, wir haben versucht, auch gerade in der letzten... Ich bin auch sehr, sehr, sehr stolz, weil viele Startups bekommen eigentlich noch in der Seed, also normalerweise ist es so klassisch Series A, dass man irgendwie die großen internationalen VCs mit reinkriegt. Und wir haben das schon sehr conscious versucht, dass wir die internationalen VCs schon reinkriegen, weil wir werden groß global. Also Size wird nicht, wir sind jetzt schon in Deutschland ziemlich gut unterwegs. So der deutsche Fashion-Markt ist solide, aber das ist jetzt nicht, wo wir irgendwie den riesen VC-Exit hinlegen, den ja auch alle gerne sehen wollen mit unserer 100-Millionen-Bewertung, hoffentlich mal eines Tages. Da müssen wir halt, oder 100 Millionen, das ist eher der Exit-Preis hoffentlich, aber genau, da haben wir schon sehr versucht, auch relativ international uns relativ flott aufzustellen, damit wir da halt auch diesen Sprung schaffen und ich glaube ein bisschen früher als, glaube ich, andere Industrien das schaffen. Also ich glaube, andere, wenn, keine Ahnung, so Automotive oder so, glaube ich, kannst du auch sehr, sehr lange sehr groß in Deutschland werden. Aber wir haben schon sehr früh versucht, einen Fokus drauf zu setzen, dass wir halt auch sehr gute Connections uns langsam aufbauen, international.
Mhm. Ja, das war sicher weise und zielführend. Die US-amerikanische Zollpolitik dürfte euch betreffen, wenn ihr in die USA seid ihr da strategisch am Überlegen, USA auszuklammern oder geht ihr das Risiko ein?
Ja, ich glaube, also wie USA ist, also es ist der größte Markt, es ist international der allergrößte, also sehr, sehr, sehr viele große Brands sitzen da und auch sehr viel gehäufter als in anderen Märkten. Deswegen ist es ein unglaublich relevanter Markt für uns. Ich glaube, es ist vor allen Dingen das Positioning, weil theoretisch, also jetzt durch die Zölle, eigentlich sind Sachen, die wir mit Size lösen, noch relevanter. Weil du musst noch eigentlich, damit du es nicht alles komplett auf den Endkonsument übertragen musst, die ganzen Zölle, eigentlich musst du noch mehr an deinen Margins arbeiten. Das heißt, wenn du effizienter produzierst, wenn du besser produzierst, wenn du besser an den Endkonsumenten kommunizierst, dann hast du, das ist ja dieses Margin-Thema. Eigentlich machst du dich damit nur effizienter. Also man kann hoffentlich, und das versuchen wir halt jetzt gerade mal schauen, wie es funktioniert, aber das eher umzudrehen, dass sie uns jetzt eher noch brauchen. Also ein bisschen Feedback, also ich glaube vor allen Dingen gerade in der ersten Zeit, jetzt müssen halt alle irgendwie auch sich selber erstmal organisieren und schauen, wie sie irgendwie damit umgehen und was sie machen. Also ich glaube, da war jetzt so ein kleiner Schock, aber ich glaube insgesamt, die werden ja nicht alle den Kopf in den Sand stecken. Also irgendwie dann auch wieder versuchen, Lösungen zu finden und dann sind wir hoffentlich eine Lösung, die da ein bisschen helfen kann.
Ja, das ist gut, wenn man diese Einstellung hat, dass man Steine zu Treppen baut und nicht als Hürden sich ausbremsen lässt, gell? Und das Positive in jedem Thema sieht. Ja, das ist, glaube ich, das, was es auch ausmacht, ein erfolgreiches Unternehmen zu leiten. Ja. Liebe Svenja, wir sind jetzt schon so ein bisschen gegen Ende unseres Podcasts angelangt. Möchtest du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern was an die Hand geben? Willst du vielleicht auch Frauen und Gründerinnen, jungen Frauen Mut machen, diesen Weg zu begehen, den du jetzt auch gegangen bist? Wenn du willst, kannst du noch einen Abschluss sagen.
Ja, also ich finde alle sollten, also wenn man irgendwas auf dem Herzen hat, wenn man es irgendwie spürt, ich glaube, es ist halt super, super spannend. Also bei Marita und mir gab es damals irgendwie gar keine andere Option. Das war so zwar nicht nur ein Push, dass wir gesagt haben, so, wir wollen unbedingt irgendwie ein Business gründen, sondern das war so, wir waren so überzeugt von der Idee, dass es gar keine andere Option quasi für uns gab. Also es war glasklar, dass es funktioniert wird, es war glasklar, dass wir das machen müssen und machen halt einfach, es ist halt auch alles ein bisschen leichter mit 23, wahrscheinlich würde ich heutzutage auch nochmal dreimal drüber nachdenken, wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Aber damals, also ich glaube, man kann auch super viel einfach echt ausprobieren. Und natürlich ist es auch ein bisschen eine Position von Privileg, aber ich glaube, wenn man viele vermuten oder viele, glaube ich, haben auch ein Gefühl oder denken, man muss jetzt alles irgendwie quitten, den Job kündigen und ich probiere jetzt 2 Jahre irgendwie ohne Einkommen zu leben und so weiter und so fort. Und auch da, Marita und ich haben das am Anfang sehr komplett nebenbei gemacht. Also wir haben ja komplett 40 Stunden die Woche gearbeitet. Und ich glaube, da sich einfach zu trauen oder zu versuchen, Wege zu finden, wie man das alles ausprobieren kann. So ein bisschen, wir heutzutage arbeiten wir auch immer noch in den Experimenten. Also alles ist ein Experiment bei SAIS. Wir nennen das auch immer ein Experiment. Und ich glaube auch da einfach, was ist so das Minimum-Experiment, was man irgendwie starten kann, um vielleicht eine Antwort zu haben, um zu gucken, so möchte ich meinen Hauptjob ein bisschen runterskalieren oder so. Aber ich glaube, es ist unglaublich viel Freude, unglaublich viel Selbsterkenntnis und Transformation in dieser Journey drin. Also ich glaube, es ist wirklich eine sehr, sehr, ist anstrengend auf jeden Fall, aber es ist eine sehr, sehr belohnende Aktion, in die Selbstständigkeit irgendwie reinzugehen. Und ich glaube, man braucht da auch gar nicht so viel Angst vor Failure oder so, weil dann hat man es halt probiert und ich glaube, bei den meisten ist es auf dem ersten Versuch nicht und dann probiert man was anderes, aber dann hat man die schon mal hinter sich. Also ich auch hier diese Woche gerade wieder haben wir einem unserer unglaublichen Rockstars, wir haben so ein paar so gute Leute an Bord und dem haben wir eine richtig fette Gehaltserhöhung geben können und das war so, so cool. Also solche Sachen irgendwie, wenn man weiß, so man kann da Leute jetzt richtig irgendwie richtig gut bezahlen, die einfach echt auch richtig viel geben und auch selber so viel gelernt haben, jetzt auch schon mit der gemeinsamen Reise und so, das ist schon mega cool und ich glaube auch sehr, man kriegt unglaublich viel Selbstbewusstsein dadurch, dass man irgendwie dass man sowas machen kann, dass man Jobs generieren kann, dass man irgendwie Leute durchfüttern kann und sich das alles selber aufgebaut hat. Deswegen, also ich empfehle es sehr, 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 sehr belohnenswert, sehr schön, sowas sich selber aufzubauen und irgendwie darauf zurückblicken zu können eines Tages.
Ja, vielen Dank für deinen Mut machen. Ich blende jetzt eine kurze Werbung ein und dann ziehe ich noch ein Fazit aus unserem Podcast.
Jetzt kommt Werbung.
Du willst als Frau endlich sichtbar werden? Klar, selbstbewusst und wirksam? Dann ist mein kompakter Online-Kurs Sichtbarkeit für Frauen genau das Richtige für dich. 4x30 Minuten, vollgepackt mit erprobtem Wissen, praxisnahen Tipps und echter Erfahrung. Schnell, effektiv, auf den Punkt. Und an alle Männer, wenn du Kolleginnen, Mitarbeiterinnen oder Frauen im Bekanntenkreis kennst, denen mehr Sichtbarkeit guttun würde, empfiehl ihnen diesen Kurs weiter. Alle Informationen findest du in den Shownotes. Ja, schön, dass du bis zum Schluss hier bei uns zugehört hast und dem Podcast gelauscht hast. Vielen Dank, liebe Svenja, für deinen Mut, für deine Geschichte, für diese tolle Reise, auf die du uns mitgenommen hast. Und ich glaube, ihr seid ein tolles Beispiel dafür, wie man es schaffen kann in einer Branche, die ihr euch ausgesucht habt, die nicht einfach ist, die für zwei Frauen sehr männerdominiert ist, wo ihr euch super durchgesetzt habt gegen so viele Player am Markt, mit einer tollen Idee, mit wirklich Durchhaltevermögen, mit Höhen und Tiefen und vielen Telefonaten. Und ihr habt es geschafft, ihr habt wirklich in diesem schweren Jahr 2023 durchgehalten, wo so viele Startups ja gestorben sind wie die Fliegen. Und ihr habt wirklich einen tollen Job gemacht, ihr seid gut unterwegs und ich bin auch sehr gespannt, wie viele Jahre wir noch zusammen unterwegs sein werden und dass wir es wirklich schaffen, hier die weltweit größte Datenbank im Bereich Fashion zu erstellen und sie auch dann auch so zu nutzen, dass sie auch wirklich Geld reinbringt. Ich freue mich, dass wir damit auch einen riesen Impact-Gedanken weiter treiben und ja, von daher kann ich nur sagen, wer Lust hat, sich selbstständig zu machen, wer Lust hat auf Unternehmertum, wer Lust hat, sich auch sichtbar zu machen als Firma, als Mensch, als Frau, der soll es einfach machen. Und ich drücke allen ganz doll die Daumen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du ihm 5 Sterne gibst, vielleicht eine coole Rezension, ihn weiterempfiehlst oder auf jeden Fall wieder einschaltest. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und dann sagen wir mal, bis dann zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi,
lieben Dank.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook und Instagram mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.